Als Mann musst du schauen, dass du in eine kontrollierende Position kommst und du musst schauen, dass du in dieser Position bleibst. Das heißt, du ordnest Mädchen, Frauen, andere Geschlechter unter. Das ist ganz zentral. Das ist die Message.
Wir brauchen keine Superhelden, wir brauchen nicht, die alles schaffen, wir dürfen Fehler machen.
Wir brauchen eine Online-Beratung für Kinder und Jugendliche.
Wenn diese Jugendlichen keine Wertschätzung erfahren und nicht respektvoll und nicht auf Augenhöhe behandelt werden, dann kann man mit denen auch keine sozialen Normen
Wir
aushandeln.
sind spät dran, wir haben da was
Die
übersehen.
beste Prävention ist die, die man gar nicht mitbekommt, weil es die Auswirkungen nicht gibt.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Polis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Männer, die emotional sind, sind gefährlich. Wer sich jetzt über diese Aussage wundert, mir ging es genauso. Dieser Satz kommt von Andrew Tate und wurde mir in meinen YouTube-Feed eingespielt. Für alle, die Tate nicht kennen: Er ist ein ehemaliger Kickboxer und online erklärt er Männern, wie man ein richtiger Mann wird, wie man reich wird und wie man mit Frauen umgehen soll. Seine Sicht ist, naja, ziemlich frauenfeindlich und toxisch. Trotzdem ist er extrem erfolgreich bei seiner Zielgruppe. Vor allem junge Männer wollen so sein wie er.
Wenn man sich bei TikTok anmeldet und ich lege ein Profil an, wo ich angeblich bin männlich und im Alter zwischen 12 und 30, wahrscheinlich auch noch älter, ich bekomme in den ersten 10, 15 Minuten garantiert klassische Posts eingespielt, wo es darum geht, hegemonial-patriarchale Männlichkeit, Sexismus, radikalisierende Inhalte, ohne dass ich schon mal was gemacht habe.
Aus dem Schulalltag berichten auch immer wieder Lehrerinnen, dass sie mit männlichen Jugendlichen konfrontiert sind, die ihre Autorität nicht anerkennen, weil sie Frauen sind. Und Content wie dieser bestärkt Jugendliche darin. Wie geht man also mit solchen Situationen im Klassenzimmer souverän um?
Das ist halt unsere Schwierigkeit, warum die Tates und wie sie alle heißen, irgendwie Punkten und Millionen an Followern haben. Weil die bieten eine ganz einfache und klare Linie. So bist du. Und wenn du an dir arbeitest, wenn du pumpen gehst und wenn du quasi schaust, dass du stark bist, ein bisschen stärker als der andere, dann bekommst du auch eine super schöne Frau und dann wird alles cool. Diese einfachen Antworten haben wir nicht.
Wenn das nicht reflektiert wird, wenn das nicht begleitet wird, wird das von den Burschen verinnerlicht und sie übernehmen damit eigentlich Männlichkeitsbilder, wo wir teilweise schon die Hoffnung gehabt haben, durch die Weiterentwicklung werden sie verschwinden.
Ich glaube, dass wir selber irgendwie uns einmal als Gesellschaft irgendwie überlegen sollen, wie weit hat dieses Teil Social Media oder einfach generell Smartphone von uns Besitz ergriffen?
Derzeit gibt es mehrere parallel verlaufende Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Einerseits gibt es eine wachsende Anzahl von jungen Männern, die Partnerschaftlichkeit und Sorgearbeit wichtig finden. Auf der anderen Seite stehen jene, die eine Retraditionalisierung einfordern und die gewaltverherrlichende Männlichkeit gutheißen. Ganz unter dem Motto, ein echter Mann muss sich durchsetzen und darf keine körperliche Auseinandersetzung scheuen. Glücklicherweise gibt es aber auch andere Männerbilder im Internet, Influencer, die sich offen und verletzlich zeigen und das alte Macho-Bild hinterfragen.
Wir wissen aus Studien, die wir selbst durchführen und auch Studien, die andere durchgeführt haben, dass es für insbesondere männliche, jugendliche Buben und Burschen wichtig ist, fürsorgliche Männlichkeit vorgelebt zu bekommen.
Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bin Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit immer wieder mit Geschlechterrollen. Ich finde, dass Männerbilder noch viel zu wenig besprochen werden. Grund genug, sich anzuschauen, vor welchen Herausforderungen Buben und Jugendliche in ihrer Entwicklung stehen und inwiefern der Schulbetrieb darauf Einfluss nehmen kann. Wir fragen uns, wer kann dabei helfen, diese toxischen Männerbilder im Klassenverband in den Griff zu bekommen? Wie kann die emotionale Bildung von Burschen und Jugendlichen im Unterricht behandelt werden? Warum internalisieren Jugendliche toxische Inhalte über Männlichkeit? Und wie kann man alternative, neue Vorbilder wie jenes des fürsorglichen Mannes anbieten? Dazu betrachten wir das soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen sowie ihre Gewalterfahrungen und schauen uns an, wie Schule Präventionsarbeit leisten kann. Beginnen wir von vorne. Wenn wir über Buben und Jugendliche reden, müssen wir uns ihre männlichen Vorbilder anschauen. Als Kindergartenpädagoge, studierter Sozialarbeiter und Geschäftsleiter im Verein Papa Info kann uns Dieter Breitwieser Ebster am besten erklären, vor welchen Herausforderungen man in der Arbeit mit erwachsenen Männern steht.
Männer sind eine sehr schwierige Zielgruppe. Väter sind eine sehr schwierige Zielgruppe, weil noch immer irgendwie so der Glauben da ist, man muss alles selber regeln können. Man ist stark, wenn man irgendwie keine Probleme hat.
In seiner Arbeit beim Verein Papa Info unterstützt Dieter Breitwieser Ebster angehende Väter. Ihr Verhalten und ihre Vorstellungen über Männlichkeit prägen Buben und Jugendliche. Sie sind ein Vorbild dafür, was einen Mann zum Mann macht. Allerdings gibt es noch immer viele Väter, die ein einziges Männerbild verinnerlicht haben. Weil
sie oft keine Hilfe in Anspruch nehmen oder irgendwelche Symptome zwar wahrnehmen, aber mir geht's nicht so gut oder irgendwie komme ich mit irgendwas nicht so gut zurecht, aber das liegt wahrscheinlich an der Arbeit und wenn ich mich da noch ein bisschen mehr anstrenge, wenn ich mich mehr in die Arbeit reinhaue, dann wird es schon gehen oder ich betreibe extremen Sport als Ausgleich, irgendwie bringe mich in Gefahr oder schaue irgendwie, dass anstatt am Abend zu schlafen und mit meiner Partnerin zu kuscheln oder für die Kinder da zu sein, dass ich noch 3-4 Stunden FIFA spiele oder ich gehe ins Wirtshaus. Das machen oft Männer.
Vielen Männern fällt es also schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie sind der Meinung, dass sie ihre Probleme allein lösen müssen. Dazu fällt mir ein Spruch aus meiner Kindheit ein. Ein Krieger kennt keinen Schmerz. Kommt euch vielleicht dieser Satz auch bekannt vor? Diese Aussage ist nur ein Beispiel dafür, welches Männerbild Jungs vorgelebt wird. Oft führt das dazu, dass Burschen gar nicht lernen, über ihre Gefühle und Probleme zu sprechen. Kochen die Emotionen dann in ihnen hoch, kann das zu gewaltsamen Ausbrüchen führen. Denn Gewalt und Wut sind Emotionen, die Männern quasi erlaubt sind. Sie stehen nämlich nicht in Konflikt mit dem Bild eines starken Mannes.
In meiner Arbeit habe ich oft dann mit Jugendlichen zu tun gehabt, die mir erzählt haben, dass sie haben Gewalt ausgeübt, weil sie waren in einer Situation, wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie ihre Ehre verloren.
Das ist Alexander Groß. Er ist Leiter von Neustadt, Niederösterreich und Burgenland. Seit über 20 Jahren ist er als Bewährungshelfer bei Straffälligkeiten tätig. Gewalt wird oft als einziges Mittel gesehen, um sich Respekt zu verschaffen, erzählt er.
Sie waren immer respektiert worden. Sie wären interessanterweise kein richtiger Mann mehr gewesen. Und da gehe ich gerne in den Dialog und das bewirkt sehr viel. Also vor allem beim Letzten, wenn er sagt, naja, wenn ich nicht zuschlage, bin ich ja kein richtiger Mann. Wo ich einfach sage, du, in so einer Situation, ich würde nicht zuschlagen, würdest du jetzt sagen, ich bin kein Mann? Und dann unterhalten wir uns schon über Männlichkeit.
Okay, Groß versucht also die Jugendlichen auf Augenhöhe zu erreichen, ihnen Fragen zu stellen, mit denen sie sich vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Dadurch kann ein Samen gesetzt werden, dass es nicht die einzige richtige Vorstellung von einem Mann gibt, die sie in ihren Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Am Institut für Männer- und Geschlechterforschung beschäftigt sich Alice Kambor mit diesen geschlechtsspezifischen Anforderungen.
Weil ich denke mal, da ist was aufgegangen, es ist was gelungen und da gibt es Widerstand. Auf der anderen Seite gibt es Widerstand, da wird noch einmal viel stärker in der Manosphäre oder auch von politisch rechten Vertretern und innen, also das betrifft ja nicht nur Männer, dagegen gehalten.
Spätestens seit der Netflix-Serie Adolescence ist diese Szene, nämlich die Manosphäre, im Mainstream angekommen. Und Influencer wie die Tate-Brüder sind im Gespräch. Aber worum geht es da genau? Alexander Groß erklärt,
da wird definiert eine kleine Gruppe von archetypischen Männern, die alles haben, was man hat, was man will, was man braucht. Gleichzeitig werden aber viele Männer ausgeschlossen, weil sie sind zu weich, sie sind homosexuell, etc. Sie sind nicht richtige Männer. Das heißt, es gibt nicht auf der einen Seite die Männer gegen die Frauen, sondern im Grunde gibt es eine kleine Anzahl von Männern, die einen großen Gewinn daraus haben und versuchen, eigentlich all davon zu überzeugen, dass sie die Mehrheit sind, dass sie die Norm sind, dass sie das vorgeben.
Alexander Groß sagt also, dass sich archetypische Männer, die sich eben mit der Vorstellung des dominanten Versorgers identifizieren, von anderen Geschlechtsidentitäten bedroht fühlen. Übrigens, wie LehrerInnen-Vorurteile und Rollenbilder aufbrechen können, darüber haben wir schon in der Folge 3 gesprochen. Hört gerne rein, wenn ihr wissen wollt, wie Geschlechtergerechtigkeit im Klassenzimmer gelebt werden kann. Den Link zur Episode findet ihr in den Shownotes. Zurück zu dieser Folge. Was sagt eigentlich die Wissenschaft zur Entwicklung von Männlichkeitsbildern bei Jugendlichen, Alice Cambor?
Also, wir sprechen von Caring Masculinities, also eine Männlichkeitspraxis, die mit sich kümmern verbunden ist, ist zentral und wichtig. Viele Jungs lernen, I don't care. Also viele Jungs lernen im Wesentlichen, es ist mir egal, es kann man nichts anhaben, du kannst mir nichts anhaben, also ich bin wehrhaft, ich bin unverletzbar. Das ist immer noch etwas, was stark ist. Und wir müssen von diesem I don't care zu I care kommen. Also wir müssen da viel stärker an diesem Thema sich kümmern, ist etwas, das alle Geschlechter angeht.
Fürsorge statt Gewalt. Das hört sich doch nach einer guten Alternative an. Der Baustein dafür muss in den eigenen vier Wänden gelegt werden.
Also wenn Kinder so aufwachsen mit fürsorglichen Männlichkeiten, ist das der größte Schutzfaktor vor Gewalt. Nämlich Gewalt, die sie selber ausüben. Und gleichzeitig ist sozusagen dieses in einer Familie zu leben, wo das Kind erlebt, dass Gewalt von Männern, vom Vater oder einer anderen männlichen Bezugsperson gegenüber der Mutter ausgeübt wird, der größte Risikofaktor für Gewalt, für geschlechterbezogene Gewalt. Und das sehen wir auch in unseren Studien. Das heißt, all diese Ergebnisse sprechen sehr dafür, dass wir dieses Konzept sorgende Männlichkeiten ernst nehmen müssen.
Neben der Familie ist die Schule einer der prägendsten Orte für heranwachsende Männer. Daher wäre es sinnvoll, das Konzept der Caring Masculinity im Unterricht zu implementieren.
Wenn in der Schule verbale Gewalt durch Lehrkräfte hinzukommt, ist bei Jungs, die Gewalt zu Hause erleben und diese verbale Gewalt durch Lehrkräfte, die Gewaltwahrscheinlichkeit bei fast 90%. Das heißt, da haben wir nur mehr ungefähr 10% Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht gewaltvoll agieren. Das zeigt, wie wichtig die Rolle der Lehrkräfte eigentlich ist. Also bei Kids, die Probleme zu Hause haben und die diese Probleme mitbringen und dann vielleicht in der Schule auffällig sind, wenn die in der Schule dann auch noch Gewalt erleben, dann gibt es nur mehr ganz geringe Wahrscheinlichkeit, nicht gewalttätig zu sein. Und wir müssen uns aber mit dieser Nicht-Gewalttätigkeit beschäftigen.
Die Schule könnte also ein Ort sein, an dem Kinder mit häuslichen Problemen Sicherheit empfinden können. In der Realität wird der Handlungsspielraum vieler Jugendlichen, vor allem jenen mit Migrationshintergrund, auch hier eingeengt, erklärt der Sozialarbeiter Simon Brezina.
Und ich glaube, das ist die primäre Erlebenswelt von Jugendlichen, gerade auch, also ich spreche da jetzt von Wien, von jungen, rassifizierten Männern, die auch zur allgemeinen Problem traumatisiert werden. Und die spüren das ja auch. Die spüren das jeden Tag, die spüren durch Blicke, durch Aussagen, durch fehlende Möglichkeiten. Also wenn ein junger migrantischer Mann versucht, in einen Club zu kommen und nicht reingelassen. Also, und das ist tatsächlich eine Orgelebenswelt.
In den letzten Jahren dominierten Berichte über gewalttätige männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund. Anstatt mit ihnen zu arbeiten, ihnen alternatives Verhalten und Männlichkeitsbilder anzubieten, wird vor ihnen gewarnt. Dadurch verengt sich ihr Handlungsspielraum. Sie fühlen sich ausgegrenzt, abgestempelt und sind frustriert. Für Simon Brezina könnte ein wertschätzender Umgang zumindest bei marginalisierten jungen Männern viel Arbeit ersparen. Das zeigt ihm sein Job bei White Ribbon Österreich.
In erster Linie geht es darum, um die Stärkung eines Rechtsbewusstseins, dass die auch sagen, Entschuldigung, mit mir darf man eigentlich nicht so umgehen, wie mit den Jugendlichen oft umgegangen wird. Und aus dieser eigentlich emanzipierteren Position heraus kann man dann auch die Brücke schlagen und sagen, wenn ihr nicht wollt, dass man mit euch so umgeht, dann dürft ihr aber auch mit anderen nicht so umgehen.
In reißerischen Schlagzeilen wird männliche Gewalt vor allem von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ausgeübt. Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und das heißt, auch viele Österreicher haben eine traditionelle Vorstellung vom starken Mann und sind dadurch gewaltaffin, vor allem wenn sie sich schwach und bedroht fühlen. Das ist ein Problem, denn viele Jugendliche hätten etwa Angst vor Krieg und Gewalt, erzählt Simon Brezina.
Angst, die dann wieder zu Wut gemacht wird, werden die ängstlichen Männer werden dann mit dieser Wut eingeladen, so kannst du wieder souverän werden. Die Wut wird umgeleitet, nicht auf die, die es entschieden haben, wie es jetzt ist, sondern auf die man noch hinhauen kann. Also das wären dann vor allem Frauen und queere Menschen. Also ich glaube, das sind alles sehr leichte Funktionalitäten in einer zunehmend unsicheren Welt.
Ein weiterer Grund, der einige Männer verunsichert, ist die, unter Anführungszeichen, Verweiblichung der Gesellschaft, erklärt Simon Brezina. Das heißt, wenn traditionell weibliche Dienstleistungen in der Gesellschaft stärker nachgefragt werden, müssen sich Männer und Frauen den wirtschaftlichen Kuchen, wie Brezina es nennt, teilen. Die soziale Unsicherheit steigt und das Vertrauen darin, dass es den Kindern einmal besser gehen wird, sinkt.
Diese Verunsicherung führt auch immer zu einer Retraditionalisierung. Das Zurückkehren zu den Logiken von dem Familienvater, Verteidiger, Wehrhaftigkeit, weil Krieg. Also das sind alles Logiken, die funktionieren, bis hin zu der starke Mann, der uns retten soll. Und gerade für Burschen bedeutet das, sie sind völlig auf sich zurückgeworfen. Es gibt keine Angebote, die für sie da sind. Das heißt, sie müssen so schnell wie möglich, so wehrhaft und so stabil wie möglich Mann werden. Und ich glaube, damit haben wir schon auch zu tun mit einer massiven Verunsicherung und damit einem Zurückgeworfenwerden zu einem Mythos vom einsamen Wolf-Mann, der wehrhaft wird, wie Welt wird gefährlicher, ich muss auch gefährlich werden, um mich zu schützen, um andere in meinem Bereich zu schützen. Und das sind ganz, ganz viele toxische Fantasien dahinter, die aber massiv befeuert werden durch soziale Unsicherheit und durch Angst vor Krieg und Gewalt.
Die Logik vom starken Mann kann man aber auch durchbrechen. Der Lehrbetrieb bietet hier abseits der Familie eine große Chance.
Wenn die erleben, dass man sicher, wertschätzend, gleichberechtigt und respektvoll miteinander sein kann im Unterricht oder im Betrieb, in der Arbeit, mit Erwachsenen, die erfolgreich sind im Leben, dann ist das einer der wichtigsten Aspekte und auch einer der wichtigsten gewalthemmenden Aspekte. Also das sind die größten Signifikanten, ob jemand gewalttätig wird. Das eine ist also der größte Gefahrenpunkt ist, dass man selber Gewalt erlebt hat. Und der größte präventive Punkt ist eine stabile Beziehung zu einer erwachsenen Person.
Also, männliche Vorbilder prägen Jungen und Buben, auch in ihrer Gewaltbereitschaft. Solche Vorbilder sind aber nicht nur Väter. Solche Vorbilder befinden sich aber nicht nur in der Familie. Auch Lehrer, Sozialarbeiter und Psychologen können Vorbilder sein, zu denen Schüler eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen. Im Schulalltag funktioniert das aber nicht immer, erzählt Simon Brezina.
Weil sie in einem ambivalenten Verhältnis zur Institution sind, weil sie sagen, die sind gegen mich, wieso sollte ich mich bei denen melden? Wo dann die Lehrerinnen sagen, wieso meldet sich keiner bei uns? Wir haben ja eh dieses und jenes und die Blackbox und die Vertrauenslehrerinnen. Wenn kein Vertrauen in die Lehrerinnenschaft da ist, dann wird sich auch keiner melden. Also das bedeutet nicht, dass keine Gewalt da ist, sondern dass Gewalt nicht besprechbar ist.
Gewalt besprechbar machen im Unterricht. Aber wie? Man kann zum Beispiel bei Diskussionen beginnen, die im Unterricht aufkommen, erklärt Alexander Groß.
Es gibt ein oder zwei, die das Thema pushen. Einige laufen mit und einige versuchen sich auch hier zu enthalten. Oft wird das dann so angelegt, dass man versucht, den oder die Redelsführer zu überzeugen, dass sie sich ändern müssen. Und in der Hoffnung, wenn wir das machen, machen es die anderen auch. Mein Zugang ist dann oft, natürlich diskutiere ich mit ihnen, rede ich mit ihnen. Nur wenn ich merke, da geht nichts weiter im Moment, ist nicht mein Ziel, die Person zu überzeugen, sondern alle anderen hören zu, hören mit. Und es ist viel wichtiger, dass die zuhören können, das mitnehmen, die Botschaften mitnehmen, reflektieren und vielleicht nicht gleich sofort, aber vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, ihren Zugang ändern, ihre Haltungsweise ändern und dass man hier, ich sage immer, die schweigende Mehrheit aktiviert und mitnimmt, weil wenn diese Mehrheit positiv handelt, dann werden sich auch die Einzelnen eher anpassen, weil sie ja selbst sich nicht außerhalb der Gruppe stellen wollen.
Die schweigende Mehrheit der Klasse aktivieren, anstatt einzelne SchülerInnen an den Pranger zu stellen. Mit dieser Strategie kann eine langfristige Verhaltensänderung von gewaltbereiten SchülerInnen gelingen. Prävention statt Provokation, könnte man vielleicht auch sagen. Dazu müssen Grenzen aufgezeigt werden, meint Alexander Groß.
Nur für die Person, die Gewalt ausübt, kann Gewalt das Mittel zum Erfolg sein, wenn sie damit durchkommt. Das muss man immer bedenken. Deswegen auch die Frage, jeder Mensch müsste ja eigentlich Gewalt ablehnen, sage ich leider nein. Weil wenn Personen Gewalt ausüben und merken, sie kommen damit durch und erreichen damit ihre Ziele, werden sie logischerweise diesen Weg weiterverfolgen. Deswegen ist es auch so wichtig, diese Grenzsetzungen zu machen und Normverdeutlichung, damit eben signalisiert wird, nein, mit dieser Strategie kommt man nicht zum Erfolg.
Fassen wir zusammen. Wenn heranwachsende männliche Jugendliche keine fürsorglichen Bezugspersonen und Vorbilder haben, fallen sie leicht in gelernte, gewaltbereite Muster zurück. Sie wollen stark wirken und sich sicher fühlen. Maßnahmen, um diesen Teufelskreis zu durchdringen, können Partizipation, Respekt und sichere Räume sein. Insgesamt nimmt die Forscherin Alice Kambor eine positive Entwicklung wahr.
In 25 Jahren hat sich ein Diskurs verändert. Also wir sehen da Chancen, da ist was aufgegangen. Wir sehen die Diversität von Männlichkeitsvorstellungen, da ist was gelungen.
Weg von dem starken Mann hin zu einem mehrdimensionalen Männerbild, das auch fürsorglich sein kann. Diese Entwicklung ist zwar sehr positiv, findet Alice Kambor, allerdings nicht selbstverständlich.
Also in der Manosphere wird irgendwie im Wesentlichen die Message vertreten, als Mann musst du schauen, dass du in eine kontrollierende Position kommst und du musst schauen, dass du in dieser Position bleibst. Das heißt auch, brich das Selbstbewusstsein von Frauen und Mädchen, schau, dass du in dieser Position bleibst. Da müssen wir noch viel stärker hinein in dieses Feld.
Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen umfasst Schule, Ausbildung, Freundeskreis und die Familie. Gerade die Eltern von sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen werden stark kritisiert. Ist das gerechtfertigt? Dieter Breitwieser-Ebster arbeitet im Verein Papa Info mit herangehenden Vätern und weiß, dass viele Eltern einfach überfordert sind.
Ja, ich glaube, zum einen sind die Eltern mit der modernen Welt überfordert, also mit allem, was irgendwie dazugehört, mit Haushalt, mit Arbeit, mit Leben. Die Kosten steigen enorm, also es ist, glaube ich, ein irrsinniger Druck auf die Eltern. Und die Eltern haben zum Teil nicht mehr dieses Wissen. Also, dass sie früher vielleicht durch eine Großfamilie vermittelt gekriegt haben, wobei ich nicht sagen will, dass das unbedingt gut war, wenn jetzt der Onkel dritten Grades oder die Oma irgendwelche super Sachen empfohlen hat. Aber es gibt diesen Background, glaube ich, nicht mehr so. Und die Menschen tun halt einfach. Weil das ist ja quasi das Einfachste auf der Welt, dass man ein Kind hat, weil das haben schon Milliarden Menschen davor geschafft. Aber ich finde es nicht so einfach. Und das ist eine Sache, wo Menschen wahrscheinlich Unterstützung bräuchten. Dass sie auch Bewusstseinsarbeit bekommen oder einfach, dass sie Sachen lernen, dass sie Unterstützung erhalten.
Wenn Väter dann auch noch denken, sie sind Männer, die keine Hilfe brauchen, dann werden die Probleme damit noch größer.
Wenn die Wohnungen zu klein sind, zu laut, wenn Eltern auch einfach zum Beispiel bei der Hauswohnung nicht unterstützen können, also das sind ja alles Stressfaktoren, die sich aufstapeln auf den Schultern von sehr jungen Menschen, wo es manche trotzdem durchschaffen, aber viele dann auch nicht. Und ich glaube, das ist eine Ressourcenfrage, ist auch eine Frage, erleben die Familien ausreichend Unterstützung und ist jemand da, bevor es zu einer Frontenziehung kommt?
Simon Breziner ist es ein dringendes Anliegen, dass die Probleme angegangen werden, bevor sie zu groß werden. Das wäre für ihn die ideale Situation in der Präventionsarbeit. Aber leider passiert gerade das Gegenteil. Und die Überforderung greift in mehrere Bereiche über.
Wenn das Jugendamt oder die Kinder- und Jugendhilfe sagt zum Beispiel, wir haben da einen Gefährdungsmoment, oder die Lehrerinnen sagen, das Kind kriegt ja XY und Z nicht oder schon oder was auch immer, die lassen da alles durchgehen, dann hat es davor sicher eine Mehrzahl an Möglichkeiten gegeben, unterstützend zu intervenieren, damit es gar nicht zu diesem Konflikt kommt. Und wenn man diese Möglichkeiten nicht nutzt, weil es auch die strukturellen Voraussetzungen nicht dafür gibt, dann wird man nur in der Problemzone sein. Aber ich glaube, den Eltern das aufzubinden, das ist auch allein gesellschaftlich keine Perspektive, weil du wirst immer Eltern haben, die es nicht so machen, wie sich das der Staat wünscht. Und damit werden wir nicht weiterkommen, ehrlicherweise.
Gewaltprävention kann also in unterschiedlichen Lebensbereichen von Jugendlichen ansetzen. Neben der Familie spielt auch die Schule eine wichtige Rolle. Die ExpertInnen sind sich einig, dass Eltern von der Gesellschaft unterstützt werden müssen. Erziehungsunterstützung von ExpertInnen muss niederschwellig angeboten werden. Und es muss okay werden, wenn sich Eltern Hilfe von außen holen. Ein Phänomen, über das wir noch sprechen müssen, ist Pornografie. Schon sehr früh werden Jugendliche mit pornografischen Inhalten konfrontiert. Oft werden darin toxische Rollenbilder reproduziert. Das Männerbild ist stark und dominierend. Eltern sind manchmal überfordert und wissen nicht, wie sie in so einer Situation reagieren soll, erzählt der Sozialarbeiter Alexander Groß.
Ich habe jetzt vor 2 Tagen interessanterweise ein Gespräch gehabt mit einem befreundeten Mann, der mich auch gefragt hat, was er tun soll. Sein Sohn ist jetzt 12 Jahre alt, kommt immer wieder in Kontakt mit Inhalten, die sexistisch sind, im Netz etc. Und er redet mit ihm drüber, und was kann er noch tun? Und ich habe gesagt, du machst schon das Wichtigste. Du hast einen unverkrampften Zugang dazu, du beschämst dich dein Kind, weil es sich das anschaut, das wird eingespielt großteils, da können sie nichts dafür, und du redest offen. Und dieses Vertrauensverhältnis, wenn das da ist und du darüber redest und du gleichzeitig das einordnest und ein Vorbild gibst, wie man damit umgehen kann und wie du das siehst, hast du eigentlich schon alles gemacht, was du als Eltern dann wirklich machen kannst.
Wie umgehen mit sexistischen Inhalten, die Kinder und Jugendliche über ihre Smartphones zu sehen bekommen? Das fragen sich Eltern immer wieder und sie sind teilweise überfordert damit, erzählt Alexander Groß. Handyverbot oder Medienkompetenz? Über den Umgang mit Smartphones und Social Media haben wir übrigens in der Folge 26 gesprochen. Den Link zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Aber zurück zu dieser Folge und dem familiären Einfluss auf die Entwicklung von Geschlechterbildern. Väter haben eine besondere Verantwortung, ihren Söhnen ein Vorbild zu sein. Durch offene und vertrauensvolle Kommunikation können sie einen positiven Grundstein legen. Allerdings sind viele Väter selbst mit Gewalt sozialisiert worden. Besonders schlimm ist es, wenn diese innerhalb der Familie ausgelebt wird, also gegenüber der Mutter oder dem Kind. Unter solchen Bedingungen ist der Einsatz der Schule sehr wichtig. Sie soll zu einer Schutzzone für betroffene Jugendliche werden, erzählt Simon Brezina.
Wenn es Probleme gibt im Klassenzimmer, das in erster Linie ausgelöst wird durch das Zuhause, dann ist es ja auch die Verantwortung der Schule, die Kinder auch bis zu einem gewissen Grad zu schützen. Also wenn Kinder zu Hause Gewalt, Vernachlässigung, was auch immer erleben, dann ist die Schule für sie ein sicherer Ort. Und diese Kinder dann und gerade auch Burschen, die solche Probleme oft durch Aggression und durch unpässliches Verhalten äußern, die dann zu problematisieren, ist dann oft der genau falsche Zugang. Also es ist natürlich wichtig, die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler zu schützen. Das ist sehr, sehr wichtig, die nicht zu vergessen, weil man den einen jetzt retten möchte, blöd gesagt. Aber diese Kinder haben auch Schutz verdient. Die meisten Burschen, vielleicht sogar alle, ich weiß es nicht, die Gewalt ausüben, erleben auch Gewalt und sind auch Opfer von Gewalt und werden aber als Opfer unsichtbar.
Die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen umfasst Schule, Ausbildung, Freundeskreis und die Familie. Gerade die Eltern von sozial auffälligen Kindern und Jugendlichen werden stark kritisiert. Ist das gerechtfertigt? Dieter Breitwieser-Ebster weiß, dass viele Eltern einfach überfordert sind. KlassenlehrerInnen können eingreifen. Sie können das Gespräch mit Eltern suchen und sie über Unterstützungsangebote informieren. Außerdem kann man SozialarbeiterInnen in den Unterricht einladen oder Workshops von ExpertInnen im Bereich Burschenarbeit buchen. In Graz bietet die Fachstelle der Burschenarbeit solche Schulworkshops an. Die Besonderheit des Projekts liegt darin, dass männliche Jugendliche selbst mit Peer Groups unterschiedliche Themenstellungen erarbeiten und beispielhaft einen Imagewechsel vorleben. Übrigens, die Fachstelle Burschenarbeit ist Teil des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark, für den auch Alice Kambor arbeitet.
Es gibt so eine Tendenz, sehr, sehr schnell in die Rolle der TäterInnen zu schlüpfen und zu sagen, naja, der hat das vielleicht nicht so gemeint oder ist ja nicht ganz so lieber Kerl. Und ne? Wenn du aber dann in der Lage bist, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen und wenn der Fall auch unklar wird, ist auf den ersten Blick, dann wird er klarer, wenn du diese Perspektive einnimmst. Und daran müssen wir mit den Kids auch arbeiten, also durchaus auch einerseits Information, andererseits sehr viel mehr so in Rollenspiele reinzugehen, wo die Perspektive gewechselt wird und wo du dann plötzlich erkennst, dass es Gewalt ist.
Rollenspiele eignen sich in Klassen besonders gut, um Kinder und Jugendliche andere Perspektiven erlebbar zu machen. Ein Beispiel. Der Workshopleiter fordert einen Schüler auf, die Rolle eines Bruders einzunehmen. Und ein anderer Bub soll die jüngere Schwester spielen. Der Bruder erfährt, dass die Schwester ein Instagram-Profil hat und verbietet es ihr. Er fordert sie auf, ihren Account zu löschen. Nach dem Rollenspiel sollen beide Burschen erzählen, wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben. Danach dürfen alle, also Mädchen und Buben in der Klasse, ihre Meinung zur Situation teilen. So sollen Jungs erleben, wie es sich anfühlt, dominiert zu werden. Diese Schulworkshops können einen Anstoß liefern, um Geschlechterrollen zu hinterfragen. Lehrende sollen sich aber bewusst sein, dass Gewaltprävention Zeit und Geduld braucht, betont Simon Brezina.
Man muss sich dafür Zeit nehmen. Und da hilft es auch nicht zu sagen, ich muss jetzt den und den Stundenplan durchpeitschen, weil die Kids passen eh nicht auf, wenn alle anderen Probleme viel größer sind. Man muss sich wirklich dafür Zeit nehmen, vielleicht auch mit getrennten Gruppen arbeiten, je nachdem, wer da betroffen ist. Da kann man auch immer externe Leute dazu holen. Wir sind da zum Beispiel als White Ribbon, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist ressourcenaufwendig, dann sich 4 Stunden hinzusetzen und sagen, was wollen wir eigentlich voneinander? Was sind die Probleme, die an einem gesicherten, geschützten Ort aussprechbar zu machen, ohne da jetzt Konsequenzen gleich zu fordern, gemeinsam mit Jugendlichen, ganz wichtig, partizipativ und selbstmächtig Regeln auszumachen und sich gemeinsam mit denen auszumachen, wie gut gehen wir damit um, wenn im Positiven die Regeln eingehalten werden, wenn sie nicht eingehalten werden, wie schauen neue Aushandlungsprozesse aus, denen auch wirklich die Werkzeuge in die Hand zu geben, selber ihren Raum zu gestalten. Und das kann Wunder wirken.
Wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Schauen wir uns an, was wir aus den Gesprächen mit unseren ExpertInnen mitnehmen können. Es ist richtig, bereits im Kindes- und Jugendalter alternative, fürsorgliche Männerbilder zu vermitteln und dabei sowohl Schule als auch Elternhaus in die Verantwortung zu nehmen. Sind Eltern damit überfordert, kann man sie über niederschwellige Hilfsangebote informieren und motivieren, diese in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig muss die Schule eine sogenannte Schutzzone werden, ein sicherer Ort für Jugendliche, die Gewalt erfahren. Workshops, die sich mit Geschlechterrollen beschäftigen, können zusätzlich helfen. Es wäre falsch, Jugendliche mit den einseitigen, oft radikalisierten Männlichkeitsbildern aus sozialen Medien allein zu lassen oder sie dafür zu verurteilen, dass sie sich davon angezogen fühlen. Auch die Vorstellung, Männer müssen ihre Probleme grundsätzlich alleine lösen, zementiert ein schädliches Selbstbild, das in Isolation und im schlimmsten Fall in Gewalt münden kann. Wer die Verantwortung für emotionale Bildung und soziale Prägung allein auf die Jugendlichen selbst abschiebt, verkennt die gesellschaftlichen, familiären und strukturellen Ursachen des Problems. Deshalb ist es richtig, über Männlichkeit zu sprechen und traditionelle Rollenerwartungen auch im Unterricht zu reflektieren. Dafür braucht man Zeit und Geduld. Neue Männlichkeitsbilder wie die Caring Masculinity, also männliche Fürsorge, öffnen die Handlungsspielräume von Männern. Im besten Fall lernen sie Empathie, Hilfsbereitschaft und Selbstreflexion als Stärke anzunehmen. Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacek, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.